Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Melanie Longerich, guten Tag. Und das sind unsere Themen. Heute geht es um die Personalquerelen der Linken im Bund und was das für die Landtagswahl im Herbst in Hessen bedeutet. Außerdem schauen wir nach Pforzheim, wo ein ziemlich interessantes Digitalisierungsprojekt hilft, den Klimawandel zu begleiten, und um Mediation, die zerstrittenen Familien helfen soll, wieder ins Gespräch zu kommen. Am 8. Oktober ist Landtagswahl in Hessen und die Partei Die Linke ist schon nervös. In Darmstadt wurde jetzt gegen sie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, weil sie schon vor der von der Stadt festgelegten 6-Wochen-Frist Wahlplakate aufhängte. Das Gleiche gilt auch für AfD und FDP, aber Die Linke muss besonders bangen, überhaupt noch in den Landtag zu kommen. Dabei hat sie einiges mitbewegt, etwa die Studiengebühren wieder abzuschaffen, und auch bei der Aufklärung der NSU-Mordserie hat sie sich verdient gemacht. Aber der Dauerstreit in der Bundespartei bekommt auch die hessische Linke zu spüren. Ludger Fittgau weiß mehr und ist dafür in den Odenwald gefahren.
Hühner picken im wilden Grün an den stillgelegten Gleisen des Bahnhofs der Gemeinde Groß-Biberau im Odenwald. Seit Jahrzehnten ist hier kein Zug mehr Richtung Darmstadt und Frankfurt am Main abgefahren. Mehrere tausend Menschen, die aus der ländlichen Region täglich in den Ballungsraum pendeln, sind aufs Auto angewiesen. Die Odenwaldbahn-Initiative setzt sich beharrlich dafür ein, den stillgelegten Bahnhof von Groß-Biberau und mehrere Kilometer Bahngleise, die hier vor sich hin rosten, wieder an die nahegelegene Odenwaldbahn im Nachbarort Reinheim anzuschließen. Uwe Schuchmann von der Bürgerinitiative steht neben den pickenden Hühnern am Gleis.
1979 haben wir uns zusammengefunden und wir setzen uns für den Erhalt der Odenwaldbahn ein und ihre Anschlussstrecken. Und eine dieser Anschlussstrecken ist die Strecke von Groß-Biberau nach Reinheim.
Heute hat sich Besuch aus Berlin angemeldet, um das Anliegen der Odenwaldbahn-Initiative zu unterstützen. Es ist Janine Wissler, die Bundesvorsitzende der Linkspartei. Sie stammt aus Südhessen und war jahrelang das Gesicht der hessischen Linken im Landtag. Nun kämpft sie in ihrer alten Heimat darum, dass die Partei ihre letzte parlamentarische Vertretung in einem westdeutschen Flächenland nicht verliert. Die Umfragen sehen die Linke in Hessen vor der Landtagswahl am 8. Oktober jedoch konstant bei lediglich 3%. Janine Wissler will mit dem Thema Reaktivierung von Bahnstrecken in Hessen junge Wählerinnen und Wähler der Grünen für die Linke gewinnen.
Das ja um einiges einfacher ist, als komplett neue Streckenplan festzustellen und komplett neu zu bauen. Und wenn man sich vorstellt, wie viele Streckenkilometer stillgelegt wurden, auch wenn man das jetzt so vergleicht mit den 50er, 60er Jahren, wie das Bahnnetz damals war. Deswegen finde ich die Frage der Reaktivierung von Strecken eine ganz zentrale.
Ganz unfreiwillig ruft das Bild der Bundesvorsitzenden der Linken vor der stillgelegten Bahntrasse, aber auch die Assoziation hervor: Hier ist eine Partei auf das Abstellgleis geraten. Der Dauerzank der Führung in Berlin mit dem Flügel um Sarah Wagenknecht hat auch in Hessen Spuren hinterlassen. Schon bei einer Gewerkschaftskundgebung in Frankfurt am Main im Frühjahr hatte Janine Wissler deutlich gemacht, dass der Streit Gift für den hessischen Wahlkampf ist.
Wir unterstützen jetzt gerade die Streiks im öffentlichen Dienst. Und ich finde, in einer solchen Situation, sich mit sich selbst zu beschäftigen, das hilft doch überhaupt nicht. Wir müssen doch an der Seite der Menschen stehen, die gerade nicht wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen, die für höhere Löhne kämpfen. Das ist doch die Aufgabe der Linken.
Die Odenwaldbahn-Initiative weiß, dass es die Linkspartei diesmal sehr schwer haben wird, am 8. Oktober wieder in den Wiesbadener Landtag einzuziehen. Doch sie hat in der Partei hier vor Ort einen verlässlichen Partner beim Versuch, den ÖPNV in der Region wieder zu beleben. Von den großen Parteien werde das nicht ausreichend aufgegriffen, kritisiert Uwe Schuchmann von der Initiative.
Hessen gibt schon deutlich mehr Geld für Nahverkehr aus als vor 10 Jahren. Man merkt es auch. Nur muss man sich halt mal überlegen, was haben wir denn für Herausforderungen? Und da sagt halt die Ampelregierung, wir wollen die Anzahl der Fahrgäste verdoppeln und wir wollen den Anteil der Schiene am Güterverkehr von 18% auf 25% steigern. Wir als Bürgerinitiative sagen jetzt, diese Zahlen, die werden wahrscheinlich niemals ausreichen, damit ihr die Klimaziele erreicht. Aber mit dem, was ihr im Moment als Infrastrukturausbau vorstellt und was ihr als Geld bereitstellt, werdet ihr weder die 18% von 18% auf 25% Güterverkehr erreichen, noch werdet ihr hier lokal im Odenwald die Anzahl der Fahrgäste verdoppeln.
Janine Wissler nickt. Bereits bevor sie nach Berlin ging und den Bundesvorsitz der Linken übernahm, hatte sie sich in Hessen häufig mit jungen Klimaschützerinnen und Schützern gezeigt. Etwa im Dannenröder Forst, wo monatelang mit Baumhäusern gegen einen geplanten Autobahnbau demonstriert wurde. Janine Wissler will im Gegensatz zu Sarah Wagenknecht Klima- und Flüchtlingspolitik genauso zum Markenkern der Linken machen wie die Sozialpolitik. Der Kampf gegen die Erweiterung des Frankfurter Flughafens war immer Teil der Agenda der Linken, wie eben seit längerem auch der Ausbau des ÖPNV. Die Frankfurterin Wissler hatte sich im Landtag bei diesen Themen immer wieder mit Tarek Al-Wazir gerieben, dem Landesverkehrsminister und grünen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl. Einig sind sich die Linken jedoch mit der grünen Regierungspartei in der Forderung, eine neue Landesregierung müsse die aktuellen Ergebnisse der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse zu den rechtsterroristischen Morden von Hanau und am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ernst nehmen. Etwa die Mängel, die sich in der Vergangenheit beim hessischen Verfassungsschutz zeigten. Thorsten Felsehausen saß für die Linke im Lübcke-Untersuchungsausschuss.
Alle Präsidenten des Landesamts für Verfassungsschutz haben gemeinsam erklärt, als sie jeweils gekommen sind, sei das Amt in einem desolaten Zustand gewesen. Als sie dann gegangen wären, wäre es jeweils wieder gut gewesen. Und dann kam der nächste Präsident des Landesamtes und der hat uns das Gleiche wieder erzählt. Offensichtlich scheint dieses Landesamt nicht reformfähig zu sein.
Aber ob die Linke in Hessen künftig noch im Wiesbadener Landtag etwas gegen Rechtsextremismus oder für die Reaktivierung des Schienennetzes tun kann, ist jedoch nach jetzigem Stand sehr zu bezweifeln. Es könnte sein, dass die Hühner am stillgelegten Gleis im Odenwald noch lange ungestört picken dürfen.
Sie hörten einen Beitrag von Ludger Fittgau. Klagen über schleppende Digitalisierung, vor allem bei Behörden, gibt es oft. In Pforzheim kommt die öffentliche Digitalisierung nun dort voran, wo man sie vielleicht nicht als erstes vermuten würde. In einer Art Parkbank voll digitaler Technik und einem riesigen Wassertank, der den Baum daneben mit Wasser versorgen soll. Thomas Wagner hat mal Platz genommen.
Pforzheim, Bahnhofstraße, am Rande der Fußgängerzone. Links und rechts große Flachdachbauten im Stile der 50er Jahre. Im Erdgeschoss ein paar Geschäfte, nebenan eine Kneipe. Ins Auge fällt aber vor allem eine breite Bank ohne Rückenlehne, die seit kurzem auf dem Bürgersteig steht, direkt neben einem kleinen Bäumchen.
Die Sitzbank, die wir hier aufgestellt haben, und die Sitzbänke hier im Bereich der Bahnhofstraße und des Bahnhofs, sollen dazu beitragen, dass wir unseren aktiven Part mit wahrnehmen im Bereich von Klimaschutz und in dem Bereich von der Stadtbewässerung unserer Bäume, unserer Jungbäume hier im Innenstadtbereich.
Sagt Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch und blickt auf einen Mann vor der Bank, der ein Tablet in der Hand hält.
Ja, da sieht man ein Dashboard, eine Anzeige der aktuellen Live-Daten dieser Bank. Uns werden verschiedene Parameter angezeigt, der Füllstand der Bank. Es wird aber auch beispielsweise eine aktuelle Wetterprognose mit einfließen lassen.
Sagt Fabian Böckle, bei der Stadt Pforzheim für Digitalisierung zuständig. Klimaschutz, Stadtbewässerung, Live-Daten und Wetterprognose. Auf den ersten Blick wird nicht klar, was all diese Begriffe mit der Bank am Wegesrand zu tun haben sollen. Aber eine Aufschrift am Sockel der Bank gibt einen Hinweis. Aquabenches steht da geschrieben.
In der Bank ist ein großer Kanister, der bis zu 800 Liter Wasser füllt und fest. Mit Sensorik ist diese Aquabench verbunden mit dem Erdreich und dem damit verbundenen Wurzelwerk der jeweiligen Bäume, dort wo sie aufgestellt wird.
Erklärt der Oberbürgermeister, zeigt auf das kleine, erschmächtig daherkommende Bäumchen nebenan, eine Blasenesche oder, wie die Botaniker sagen, eine Coelreoteria paniculata. Ein paar Blätter am äußersten Rand der kleinen Ästchen sind bereits gelb. Vielleicht liegt es ja daran, dass die Coelreoteria paniculata mächtig Durst hat.
Dann meldet die Sensorik genau diesen Missstand und automatisch wird quasi durch die Bank Wasser in das Erdreich gepumpt, sodass der Baum eben hier immer zum richtigen Zeitpunkt mit ausreichend Wassermenge versorgt ist.
Passgenau könne, so der städtische Digitalfachmann Fabian Böckle, ein Bäumchen mit Wasser aus der Bank von nebenan versorgt werden.
Also wir sparen uns im heißen Sommer bis zu 15 Bewässerungsfahrten und gleichzeitig ist die Bewässerung auch effizienter. Durch einen integrierten Tropfschlauch bekommt der Baum wirklich dann das Wasser, wenn er es benötigt, und auch, sagen wir mal, durch eine klassische Bewässerung verdunstet einfach an der Oberfläche schon so viel Wasser. Da sparen wir pro Gießgang ca. 30-40% Wasser ein.
Im Inneren der Parkbank befinden sich nicht einfach nur Pumpe, Wassertank und Schläuche. Sie enthält ebenso wie die Bäumchen Sensoren, die ständig Daten an eine Cloud im Internet senden.
In der Cloud sammeln wir verschiedene Daten und verschneiden verschiedene Daten. Das eine ist natürlich, wir müssen die Baumart wissen, wir wissen das Alter des Baumes. Wir nutzen Wetterdaten, sprich Niederschlagsdaten der vergangenen Tage und Wochen, aber auch zukünftige Niederschlagsdaten. Wir werden den Baum nicht bewässern, wenn wir wissen, dass in 2-3 Tagen ausreichend Regen runterkommt. Und wir haben dann entsprechend an der Tankbank auch noch Sensorik angeschlossen, die wir über Funksignale in die Cloud geben können. Dazu gehört ein Bodenfeuchtigkeitssensor, sodass wir auch immer sehen, im Wurzelwerk, im Wurzelraum des Baumes ist dort genügend pflanzenverfügbares Wasser vorhanden.
Erklärt Daniel Brandt vom niedersächsischen Unternehmen Avatree, das die intelligenten Bänke mit Gießkanneneffekt entwickelt hat.
Wir haben in der Vergangenheit ziemlich viele künstliche Dinge in Städten digitalisiert, Straßenleuchten, Mülleimer, Bushaltestellen. Und dann gab es sehr viele trockene Jahre in den Jahren 18, 19, 20. Und wir haben gedacht, so, da schlägt das Ingenieurherz, wir müssen doch mal was entwickeln für die Bäume.
Angesichts des Klimawandels wird es immer wichtiger, sparsam mit Wasser umzugehen und trotzdem die Bäume in der Stadt zu hegen und zu pflegen.
Wir brauchen die Bäume in den Städten, die haben ganz viele Funktionen. Die kühlen vor allen Dingen die Städte runter. Wenn wir die nicht hätten, hätten wir sehr überhitzte Städte. Die haben aber auch Funktionen wie Luftfilter, die filtern Feinstaub raus, die reduzieren Windgeschwindigkeiten und Lärm in Städten etc. Also es ist ganz wichtig, die Bäume zu erhalten.
In Pforzheim hat die Stadtverwaltung zunächst nur 2 intelligente Bänke mit Gießkanneneffekt installiert. Da ist, gibt Oberbürgermeister Peter Boch zu, noch viel Luft nach oben. Wenn sich in der Praxis herausstellt, was die Fachleute in der Theorie ausgerechnet haben, dass sich nämlich das Ganze auch wirtschaftlich rechnet.
Also wir haben jetzt hier Aufstellungskosten von ca. 5.000 Euro pro Bank. Das bedeutet natürlich auch, wir rechnen hier gegen, wie viele Touren werden eigentlich auch gefahren von Seiten der technischen Dienste durch das gesamte Stadtgebiet. Und hier kann man natürlich relativ schnell hochrechnen, was sind die Personalkosten, was sind hier natürlich aber eben auch die Spritkosten, die mit einhergehen. Und wir gehen davon aus, dass sich eine Bank innerhalb von ca. 1,5 Jahren danach auch amortisiert hat.
Thomas Wagner berichtete von einem neuen Digitalisierungsprojekt für die Baumbewässerung in Pforzheim. Streit und Konflikte in Familien gibt es die ziemlich oft. Und wenn man dann miteinander ins Gespräch kommt, können ja Lösungen gefunden werden. Aber wenn das einfach nicht geht, ist es gut, Hilfe von außen zu holen. Zum Beispiel bei der Rheinmediation in Köln, die sich zum Ziel gesetzt hat, gerade Familien wieder ins Gespräch zu bringen. Wie das klappt, hat sich unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager angeschaut.
Ich habe gerade einen Fall und an einer Stelle komme ich nicht weiter. Ich arbeite gerade mit einer Familie. Und da sind verschiedene Sachen passiert. Das sind erwachsene Kinder, die selber noch keine Kinder haben, aber im Leben stehen, berufstätig sind. Und es gibt noch einen Elternteil. Das andere Elternteil ist verstorben.
Imke Trainer ist Mediatorin. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Rüdiger Hausmann leitet sie die Rheinmediation in Köln. Sie beraten Familien, die ihren Streit, ihre Konflikte nicht mehr alleine lösen können. Auch Firmen zählen zu ihrer Kundschaft. An einem schwülen Sommertag gehen die beiden am Rhein spazieren. Walk and talk, so nennen Trainer und Hausmann ihre Spaziergänge. Für sie die beste Möglichkeit, sich gegenseitig bei ihren Fällen zu unterstützen.
Was passiert mit bestimmten Häusern oder Wohnungen? Ja, wie regeln wir das jetzt untereinander? Und dann gibt es aber auch so Themen wie, ja, wie gehen wir jetzt eigentlich damit um, dass jetzt ein Elternteil fehlt in unserer Familie und das andere Elternteil, was übrig geblieben ist, anders komme ich zum Beispiel gerade nicht so gut ran. Ich habe den Eindruck, die Person kann sich aus irgendwelchen Gründen nicht öffnen und ich habe noch nicht verstanden, was das verhindert.
Warum muss sich die Person denn überhaupt öffnen, Imke? Also warum stehst du da und denkst, die muss sich öffnen?
Ja.
Warum darf die nicht ihre Sachen für sich behalten, oder?
Ja, aber ich merke, dass die Kinder dieses Elternteils, die signalisieren so ganz, ganz dringend, bitte öffne dich mal, wir brauchen das von dir und wenn das nicht passiert, dann geht es nicht weiter. Dann kriegen die ihren Konflikt nicht geklärt.
Hausmann und Trainer müssen in ihren Gesprächen ihre Medianten anonymisieren, selbst wenn sie sich unter 4 Augen unterhalten. Sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Unter hohen Bäumen laufen sie an Binnenkreuzfahrtschiffen und flanierenden Touristen vorüber, werden von Joggern überholt, neben ihnen fließt glitzernd der Rhein. Sie reden über den Fall einer Familie, die Imke Trehner zurzeit betreut. Trehner versetzt sich in die Rolle der erwachsenen Kinder und spricht ihre Gedanken laut aus.
Wir möchten verstehen, warum das mit der Beerdigung so und so und so gelaufen ist. Die hatten zum Beispiel auch unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie das Elternteil verabschiedet wird. Und wenn ich das jetzt so weiterverfolge, könnte ich mir vorstellen, dass sich das Elternteil, was noch da ist, vielleicht so mit Schamgedanken auch befasst ist. Das vielleicht ganz schwer ist, sich zu öffnen, weil da spielt vielleicht auch eine Scham eine Rolle, dass das nicht so gelaufen ist, wie sich die Kinder das vorgestellt haben.
Ich habe nicht verstanden, was das mit deren aktueller Fragestellung zu tun hat. Also
ja. Als ja, das ist ganz gut, dass du nochmal nachfragst. Also das ist quasi so, dass die Kinder signalisieren, hey, wenn wir in dieser wichtigen Frage nicht gehört werden, dass wir nicht einverstanden waren mit bestimmten Dingen von Beerdigung und Verabschiedung, dann müssen wir gar nicht darüber reden, wie wir Weihnachten feiern, weil dann werden wir sowieso nicht gehört. Dann haben wir hier kein Vertrauen, dass wir ernst genommen werden, dass unsere Stimme zählt.
Lass mich raten, das genau hat die Mutter noch nicht verstanden. Also sie hat noch nicht verstanden, wie es den Kindern geht. Ja.
Es ist Imke Trehner anzusehen, wie ihr das Gespräch mit ihrem Kollegen hilft, die Gedanken zu sortieren. Hilft auch, den Konflikt der Familie neu analysieren zu können.
Danke, das ist jetzt nochmal ein sehr wertvoller Hinweis.
Was wäre jetzt eine Methode, um diesen Perspektivwechsel für alle möglich zu machen?
Das Doppeln. Und beim Doppeln fragen wir Mediatoren, darf ich mich mal neben Sie stellen und für Sie sprechen? Und dann holen wir uns die Erlaubnis ein. Und dann sprechen wir Dinge aus, die möglicherweise nicht gesagt werden dürfen, die ein Tabu betreffen, die unglaublich schmerzhaft sind und die Menschen, die zu uns kommen, selber kaum in Worte fassen können, die wir aber hören. Und dann geht es auf eine viel tiefere Ebene.
Das heißt jetzt, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, was Sie gerade besprochen haben, dann würden Sie sich vielleicht neben das Elternteil stellen und sagen, ich schäme mich dafür, wie ich in dieser Situation umgegangen bin mit euren Wünschen oder...
Ich würde da ein bisschen behutsamer vorgehen, also ich würde mich daran tasten. Aber irgendwann könnte dieser Satz so ähnlich gesagt werden.
Was sind meistens so Probleme, die hinter den Problemen liegen, die an Sie herangetragen werden?
Die erste Problembeschreibung, die ist für uns so auf der symptomatischen Ebene und wir versuchen so die Ursachen. Und die Ursachen liegen auf der Ebene der verletzten Gefühle und vor allen Dingen der unerfüllten Bedürfnisse. Also das kann sein, dass ich mich einfach seit Jahren nicht anerkannt fühle in meiner Familie, dass ich denke, ich werde hier immer geschützt. Irgendwie halten die immer alles Schwierige von mir fern, weil die vielleicht denken, ich bin überhaupt nicht belastbar als Familienmitglied, aber ich würde auch mal gerne beitragen, ich würde gerne was entscheiden und ich würde auch gerne in meiner Meinung mal gefragt werden, wie ich das Ganze sehe, so wertvolles Familienmitglied sein. Ja.
Das ist eigentlich das Ziel der Mediation, dass jeder sich so gesehen fühlen kann.
Das ist ein Ziel der Mediation und das andere Ziel ist, ich werde gesehen, ich fühle mich verstanden, aber ich verstehe auch dich. Du fühlst dich genauso klein und nicht gehört und wir entdecken vielleicht sogar eine Gemeinsamkeit und jetzt haben wir irgendwie eine Idee, wie wir damit umgehen können. Und die Einsicht, okay, ich sehe die Welt wirklich durch meine Brille und das ist irgendwie notwendig, dass ich mir aber auch mal so die Brille des anderen aufsetze, wenn wir irgendwas anders machen wollen.
Mediation als Chance für zerstrittene Familien, Felicitas Böselager berichtete. Und wenn Sie mehr über die Kunst, richtig zu streiten, hören wollen, schalten Sie doch morgen um 9.10 Uhr ein. Da gibt es von unserer NRW-Korrespondentin ein ganzes Wochenendjournal zum Thema Debattenkultur. Und damit geht Deutschland heute zu Ende. Alle Beiträge finden Sie wie immer in der DLF-Audiothek-App. Und wenn Sie noch mehr hören wollen aus den Bundesländern, schauen Sie dort mal ins Themenband Deutschland. Am Mikrofon verabschiedet sich Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Tag.